Wie heißt du?
Bela Reti.
Was war dein Job?
Ich war Sportredakteur beim zweiten deutschen Fernsehen, bekannt aber eher als Sportkommentator. Also ich habe beides gemacht, Redaktion, Planung, Dokumentation, aber bekannt bin ich eher als Live-Kommentator.
Welche Sportart hast du am liebsten kommentiert?
Eindeutig Fußball.
Buch lesen oder Serie schauen?
Wenn man die empirischen Daten des Alltags nimmt, also beides, aber tendenziell Buch lesen.
Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Heimspiel.
Sommer- oder Winterspiele?
Oh, das ist schwierig. Sommerspiele sind vielfältiger, Sommerspiele.
Bei welchem Spiel hast du die meisten Nerven gelassen?
Beim EM-Finale 1996 zwischen Deutschland und Tschechien im Wembley-Stadion. Das war der Tag, der auch von der Regel her eine Veränderung gebracht hat. Das war das erste Golden Goal in der Fußballgeschichte. Und darauf hinzuarbeiten, war das für Reporter komplett neu. Und Nerven nicht, aber eine ordentliche Anspannung.
Welche Sprache sprichst du neben Deutsch am liebsten?
Portugiesisch und Ungarisch.
Sport schauen oder kommentieren?
Ach, schauen ist inzwischen cooler. Kommentieren war schön, aber so ist es entspannter. Die Zeiteinteilung, die eigentlich ist dadurch ein bisschen leichter.
Was ist dein Lieblingstrikot?
Ein Retro-Trikot von Eintracht Frankfurt mit schwarz-roten Streifen. Und einem Adler auf der Brust.
Frankfurter natürlich gerne, ja.
Jawohl.
Was war das wichtigste Tor, das du je kommentiert hast?
Das wichtigste Tor, was ich kommentiert habe, das ist in der Tat auch das Golden Goal von Oliver Bierhoff im EM-Finale 1996. Das war ja das letzte Mal, dass Deutschland Europameister werden konnte unter Berti Vogts, dem oft gescholtenen Berti Vogts. Das war der letzte EM-Titel und das wichtigste Tor war Bierhoff.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Mein Name Daniel Schmidt und heute euer Host. Ich darf Ninja Lagrande vertreten, die gerade ihren wohlverdienten Urlaub genießt. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich freue mich sehr, euch heute begrüßen zu dürfen. Vielleicht kennt ihr meine Stimme aus einem anderen Podcast. Gesund in Sport Deutschland heißt der. Hier versorgen wir euch jeden Monat mit wertvollen Tipps von ExpertInnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken, wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Hört gerne mal rein, wenn ihr mit dieser Folge durch seid. Seit der letzten Folge dieses Podcasts, als Olympiasiegerin Laura Ludwig zu Gast war, da hat sich einiges getan auf dem Weg zu Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Nochmal zur Erinnerung, Deutschland bewirbt sich um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Mit Berlin, Köln, Rhein-Ruhr und München stehen aktuell noch drei Städte bereit, um für Deutschland ins Rennen zu gehen. Anfang Juni haben diese drei Bewerber ihre finalen Konzepte beim DOSB eingereicht. Am 26. September fällt dann auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB die Entscheidung, welche Stadt oder Region international für Deutschland ins Rennen zieht. Und ich glaube, egal welches der Konzepte am Ende für Deutschland ausgewählt wird, wir haben sehr gute Chancen und wirklich ein prima Konzept. Die Gala zur Verkündung könnt ihr übrigens auch miterleben, live von zu Hause in der ARD. Markiert euch also den 26. September auf jeden Fall schon mal in eurem Kalender. Auch unser heutiger Gast wird dann mit Sicherheit einschalten, auch wenn er sich berufsbedingt wohl eher dem ZDF verbunden fühlen durfte. Ich bin mir sicher, dass ihr seine markante Stimme schon in der Vorstellungsrunde erkannt habt, denn sie ist einer der Stimmen des deutschen Sports. Egal ob Wasserball, Hockey, natürlich Fußball oder auch mal Langlauf oder nordische Kombinationen, die Leidenschaft für den Sport war am Mikrofon immer dabei. Egal ob Fußball, Weltmeisterschaften, EMs oder unzählige Olympische Spiele, er hat einige der größten Sportmomente am Mikrofon begleitet und in unsere Wohnzimmer transportiert. Jetzt reicht's auch mit meinem Monolog. Ich freue mich sehr, dass ich ihn heute am Podcast-Mikrofon habe. Herzlich willkommen, Bela Reti.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Bela, du hast Ende der 70er Jahre im Sportarchiv des ZDF begonnen, hast dann im Sender verschiedene Positionen durchlaufen, erst als freier Mitarbeiter, später als fester Redakteur und bist dann Anfang der 90er zum Fußballkommentator geworden. Nun werden ja nun wirklich, das muss man sagen, ein paar Hände voll Sportjournalisten auch zu Live-Kommentatoren. Nimm uns einmal mit, wie wird man Kommentator und kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern, das du live kommentiert hast?
Ja, da gibt es ja keinen vorgeschriebenen Berufsweg. Das war ja damals in meiner Generation, bestanden wir alle aus Quereinsteigern, von abgebrochenen Studenten, von Taxifahrern, von Leuten, die den Mut hatten, auch einfach mal ins tiefe Wasser zu springen. Klammer auf, das würde ich mir gern für Deutschland noch manchmal wünschen, heute einfach mal ins Wasser hüpfen und gucken, ob man klarkommt und nicht Angst haben vorm Ertrinken. Bei mir war das so, dass ich in der Tat ein Praktikum gemacht habe. In der Zeit war die Weltmeisterschaft im Fußball in Argentinien und viele Kollegen, spätere Freunde, waren damals in der Vorbereitung auf die Anreise nach Argentinien und das hat mich dann so angefixt, welche schöne Erlebnisse man haben kann, dass ich mir dann gedacht habe, das könnte dann Berufsweg werden. Entwickelt hat sich das Ganze so, dass es Sendeformate gab, die hochaktuell waren, schwieriger als live übrigens. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe alles gemacht. Zweite Liga in Meppen, Springreiten in Göteborg, Judo in München, egal. Ich war sattelfest. Also Beispiel, 16.45 Uhr ist das Ereignis zu Ende. Um 17.15 Uhr ist es auf den Sender geschnitten mit 8 bis 15 Minuten. Und da darf kein Fehler passieren, weil die laufen ja die Bilder davon. Live ist unheimlich einfach im Vergleich, weil es ein riesiger Teppich, da kann man nochmal die Kurve kriegen. Wenn eine zusammengeschnittene Matz, heißt es damals magnetische Aufzeichnung, live in die Sendung rein kommentiert, ohne Text, und das war meine Stärke, in solchen Drucksituationen relativ grammatikalisch sicher und sattelfest auch diese Dinge durchzukriegen. Man lernt sich auch dadurch selber kennen. Also je stressiger das wurde und je enger die Nummer wurde, desto kühler wurde ich. Man lernt da auch seinen eigenen Charakter dann kennen. Also ich kann sehr gut unter Druck arbeiten. Und dann ist es ja nicht so, dass man sagt, hallo, ich möchte jetzt Live-Reporter werden, sondern die Chefs, die Vorgesetzten, die sehen dann, okay, da ist eine gewisse Begabung. Wie wäre es denn mit Live? Und da habe ich dann natürlich sofort Ja gesagt, weil damals die Königsdisziplin, die waren ja nur zwei Sender im Grunde genommen, ARD und ZDF, Privatfernsehen kam ja später durch das Kabelpilotprojekt Ludwigshafen, wurde dann Sat.1. Das war das Erste, was ich kommentiert habe, war bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988 ein Wasserballspiel in der Vorrunde zwischen Deutschland und Australien, damals Deutschland eine gute Wasserballnation. Hintergrund dessen war, die hatten mich schon für den Fußball vorgesehen beim ZDF, aber das war schon so geplant, dass eine gewisse Mikrofonsicherheit erstmal erarbeitet werden sollte. Und das hat man erstmal mit kleineren Sportarten gemacht, wo die Angstschwelle etwas geringer ist. Das war dann Wasserball. Später habe ich wir hatten auf Dreisat damals eine große Abspielfläche für Sport, für stundenlangen Sport. Dreisat war ja oder ist noch der Zusammenschluss von ARD, ZDF, SRG Schweiz und ORF Österreich. Da habe ich deutsche Tourenwagenmeisterschaften kommentiert, 5-6 Stunden lang mit Trainingsläufen, mit allem drum und dran. Und dann das erste Fußballspiel, Primetime. Es gab Schülerländerspiele und andere Dinge, auch eine Frauen-WM, die nehme ich jetzt deshalb bewusst in Klammern, weil das war damals kein attraktiver Sport, muss man ganz offen sagen. 1991 gab es eine Weltmeisterschaft in China. Meine Assistentin war die damalige Redakteurin Ulla Holthoff, die Mutter von Mats Hummels, witzigerweise, die war bei uns in der Redaktion.
So klein ist die Fußballwelt, ja.
Und wir haben dann Frauenfußball in China gemacht. Das ist jetzt nichts gegen Frauenfußball, aber damals war das wirklich am Ball geschubse. Inzwischen hat es ja qualitativ sich deutlich verbessert. So, und dann nach und nach wurde ich dann ministrabel für den, sagen wir, Profifußball. Und das erste Spiel war unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Barcelona 92, der deutsche Supercup. Damals der deutsche Pokalsieger, ein Zweitligist. Hannover 96 gegen den deutschen Meister mit dem Trainer Christoph Daum, VfB Stuttgart. Das war mein erstes Profi-Live-Spiel, Primetime, 20 Uhr, 20.30 Uhr im Niedersachsenstadion von Hannover.
Wahnsinn, man merkt, es sprudelt schon aus dir heraus, diese Fußballfreude hören wir. Gib uns noch mal ein paar Einblicke in deine Arbeit. Du hast knapp über 400 Live-Übertragungen kommentiert. Wir als Zuschauende sehen ja oder hören nur am Ende das Endergebnis. Im Falle eines Fußballspiels eben 90 Minuten Reportage. Wie viel Arbeit steckt hinter dem Job als Kommentator, gerade in der Vorbereitung? Ich habe mal ein bisschen quer gehört beim Kollegen Marco Schreil vom Deutschlandfunk Kultur. Hast du mal gesagt, du gehst nur mit 2 DIN-A4-Seiten Vorbereitung rein.
Das ist dann die Quintessenz von langem Nachdenken und Videoschauen. Das ist der Extrakt. Die Vorbereitung hat sich natürlich auch stark verändert. Also zu meiner Zeit, also 92 war das mit Hannover und dem Fußball danach. Erstes Turnier war 94 dann bei mir, die USA, die Weltmeisterschaft. Da gab es noch kein Internet oder kaum. Die Quellenlagen waren überschaubar. Da hast du dann Spiele mit Ägypten, Ukraine, Saudi-Arabien, das ist dann nicht einfach. Da muss man schon sehr viel forschen. Inzwischen ist dieses datenbasierte Material, was man bekommt, so dick wie Telefonbücher. Die jungen Leute werden nicht mehr wissen, was ein Telefonbuch ist, aber ja, dickes Buch. Und da sind ganz viele Daten und dann dabei besteht die Aufgabe eher darin, zu filtern und zu wegzulassen. Also da sind ja so viele Expected Goals und Expected Things und wer in welchen Pässen welche Mittelfeldreihen überspielt, das ist alles vorhanden. Ich finde, die Kunst besteht darin, auch das ist auch ein Vorschlag an jüngere Menschen, nicht alle Daten, die man gelesen hat, auch vorzutragen, weil das eine gewisse Überforderung des Zuschauers auch darstellen könnte. Es ist immer noch eine Form von Unterhaltung, von Rhetorik, von vernünftigem Deutsch, von Humor, von Hintergrundwissen. Aber die Vorbereitung ist heute eigentlich genauso lang wie früher, weil man so viel wegschmeißen muss. Ja, das ist... Man hat so viel Zeug. Ich habe dann damals mit Telefonaten, mit VHS-Kassetten, so hat Beckenbauer auch gearbeitet 1990, der galt ja so als Feingeist, der sich überhaupt nicht um die Sachen kümmert, der war total fleißig übrigens und sagte nicht nur geht's raus und spielt Fußball, sondern der hat sich ja richtig nächtelang damit VHS-Kassetten, auch das für die Jüngeren, das sind so solche Dinger, mit so Bändern drin, das war Videorekorder, hat man Sachen dann bekommen von ausländischen Verbänden oder Vereinen, hat man sich dann die Schlüsselspiele angeguckt, es gab kein YouTube, es gab gar nichts. Inzwischen gibt's interessante Seiten, auch englische Seiten, vor allen Dingen habe ich sehr gerne geschätzt, von der BBC, von dem Guardian, von einer Taktikseite, die ein bisschen kompakt Spielweisen von Trainern vergleicht. Das ist alles sehr, sehr spannend, aber man könnte im Grunde genommen bis zum Ampfiff durcharbeiten. So viel ist das. Aber man muss irgendwann mal einen Strich ziehen.
Und manchmal hilft auch die beste Vorbereitung nichts. Ich denke, ein Spiel, was dir in Erinnerung geblieben ist, ist das EM-Halbfinale 2008, Deutschland gegen die Türkei. Da war das Fernsehbild auf einmal wegen eines Gewitters mehrere Minuten lang weg. Du musstest also sozusagen auf Radioreportage umstellen, weil keiner was gesehen hat.
Seitdem ist mein Respekt vor den Radiokollegen, der ich und wo uns waren, weiterhin gestiegen. Das waren 16 Minuten. Und als Live-Reporter bist du immer ganz am Ende der Nahrungskette. Also ich habe das ganz spät erst erfahren, dass wir kein Bild haben. Ich habe nur gesehen, dass mein Assistent, der sonst in sich selber ruht, der Martin Schneider, selbst Kommentator inzwischen, plötzlich relativ nervös wurde und irgendwelche Knöpfe drückte und die Farbe wechselte. Und irgendwann sagte er mir, pass auf, wir haben kein Bild. Ich sage, seit wann? Ja, keine Ahnung, aber seit 6, 7 Minuten bestimmt nicht. Oh Gott. Und dann, was soll ich jetzt machen? Ja, stell um auf Radio. Dann habe ich halt eben auf Hörfunk umgestellt. Ich hatte Bild im Stadion, aber das Bild ging nicht raus. Das Gewitter war ja gar nicht im Stadion, wo ich saß, das war ja Basel, sondern die UEFA hat die Bilder zentral gesteuert aus dem internationalen Fernsehzentrum, aus dem IBC. Das war in Wien. Und dort gab es auch ein Gewitter, ein viel stärkeres. Ich dachte zuerst, es sei Basel, weil total schwül war und heiß und überall Wetterleuchten. Naja, und dann habe ich das dann eben verbal durchgezogen, überhaupt nicht wissen, wie das alles überkam. Später hat ein Techniker des ZDF eine Bildquelle entdeckt, der Schweizer Fernseher ist, weil die vor Ort noch mit einem kleinen Ü-Wagen standen und hat sich aufgeschaltet mit dem Effekt, dass es einen sogenannten Ton-Bild-Versatz gab. Also mein Text war schneller als das Bild. Also Tor Klose, 2:1. Da war die Flanke aber noch 4 Sekunden in der Luft. So Menschen verlangten danach von mir die Lottozahlen vom nächsten Samstag. Ich hatte überhaupt keinen Eindruck, wie das war. Ich habe witzigerweise einen Fernsehpreis für diese Reportage bekommen, obwohl sie wirklich keineswegs perfekt war, weil das haben mir auch wohlmeinende Radiokollegen später gesagt, okay, das war alles prima, du hast die Situation auch ewig gelöst, aber beim Radio hat man keine Bilder. Also klar, du musst auch sagen, Lahm, Klose, was weiß ich, Mertesacker, aber wo? Sind die im Mittelfeld, sind die links, sind die rechts? Du musst permanent Ortsbeschreibungen liefern. Das habe ich als Fernsehmann natürlich nicht gemacht, weil klar, sieht man doch.
Das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko bei der Fußball-WM 22 war dein letztes Spiel, das du als Kommentator begleitet hast. Hat er wirklich Beckenbauer angerufen und gesagt, schade, Bela, dass du aufhörst?
Ja, hat er. Nachts in Katar. Ich war mit Sandro Wagner noch unterwegs. Da war mein Co-Kommentator. Wir haben mühevoll irgendwo nur 2 Bier bekommen. Die Gesetze dort erlauben, also es ist nicht so einfach, ein Bier nach dem Spiel zu bekommen. Und da war ich im Hotelzimmer und natürlich, wenn du nach 30 Jahren Live-Reportertum und nach diesem großartigen Abschied, was die Kollegen mir da bereitet haben im Studio, Jochen Breyer, Per Mertesacker, Chris Kramer, die haben gesungen, da war echt der Teufel los. Und du wirst über die Nachrichten, wollte ich erst am nächsten Tag in Ruhe lesen, weil das quoll über alles. Und irgendwann in österreichischer Nummer war die Heidi Beckenbauer dran. Der sagte, ich gebe dir mal den Chef. Ja. Und da war der Kaiser, der war schon ziemlich angeschossen, aber so gut kommunikationsfähig, da war ich schon krank, damals. Und er sagt, ja, Burschi, du hör mir deine Nummer, du hast die Nummer, hast eine neue Nummer oder was? Die haben extra von der Pressestelle habe ich mir deine Nummer besorgt, deine neue. Du, ich wollte nur sagen, bevor du es ausgerichtet kriegst, ich habe es nicht gewusst, dass du aufhörst. Das tut mir in der Seele weh. Und alles Gute, mein Freund, und du wirst mir fehlen. Das fand ich also schon, das war so die Sahnehaube.
Am heutigen Dienstagabend steigt das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien. Wie blickst du auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada? Und vielleicht können wir ja noch das Abschneiden der deutschen Mannschaft ein wenig einweben.
Ich blicke gar nicht so dramatisch negativ auf das Turnier. Ich habe ganz gute Fußballspiele gesehen, musste lange aufbleiben manchmal. Die Superstars dieses Weltfußballs erstaunlich genug funktionieren. Also Messi, Mbappé für die Torschützenliste an, Kane, Haaland. Also normalerweise bei großen Turnieren haben die Stars ein bisschen mit den Saisons zu kämpfen gehabt, die vergangen sind. War ein bisschen kaputt. Ich denke an sie dann manchmal. Überragende Leute, die außer 98 keine guten Turniere gespielt haben. Die Qualität war in Ordnung. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass da so viele kleine Mannschaften dabei waren. Wenn man an den Torwart von den Kapverden, Vosinho, 40-Jähriger, denkt, oder wie die Demokratische Republik Kongo gegen Portugal mithält, oder wie die Ägypter, wie ich finde, verpfiffen worden sind, unter dem Weltmeister Argentinien am Rande eine Niederlage hatten. Also es gab schon schöne Elemente, die wir sonst nicht gehabt hätten. Natürlich ist dieser Gigantismus, diese Form der Show, das ist aber amerikanischer Sport. Das kennt man auch aus anderen Sportarten in den USA. So machen die das eben. Auch die Eintrittspreise sind absolut asozial. Ja, also, da habe ich immer gewundert über die vollen Stadien, wo die Leute herkriegen. Dieser Gigantismus, dann die anmaßende Missbrauch der Macht von den beiden Seelengeschwistern Trump und Infantino, das ist schon sehr, sehr abstoßend. Also deshalb muss ich das mal ein bisschen trennen. Das Sportliche mit ein paar interessanten Ereignissen, gute Fußballspiele fand ich gut. WM finde ich immer gut, weil ich gucke ja Fußball und das ist das wichtigste Ereignis der Welt eigentlich. Die Rahmenbedingungen sind entsprechend von mir gerade eingeordnet worden.
Kurze Frage oder mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wer wird Fußball-Weltmeister?
Kurze Antwort, Frankreich.
Gut. Wir wollen deine Lieblingssportart Fußball mal eben schnell verlassen. Du hast ja vorhin geschildert, deine ersten Olympischen Spiele waren 1988 in Seoul, glaube ich. Du hast damals, glaube ich, auch so ein bisschen entscheiden dürfen, welche Sportart wir als nächstes im Fernsehen sehen dürfen. Welche Sportart hast du bei den Olympischen Spielen für dich entdeckt, die du vielleicht vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hattest?
Ich liebe ja Hockey. Also ich komme ja aus Wiesbaden. Wir haben ja hier in der Stadt zwar nur einen Zweitligisten, den Wiesbadener Tennis- und Hockeyclub, den WTHC. Aber aus unserer Stadt kam ein zweimaliger Welthockeyspieler, war der Stefan Blöcher, mit dem ich auch ein bisschen Radio, Lokalradio mache hier bei Antenne Wiesbaden. Habe immer viele Freunde gehabt. Also ich hatte einen Schulkameraden, der war auch hat auch 2, 3 Länderspiele gemacht und war Auswahlspieler. Also Hockey war immer so ein bisschen so mein Faible. Gott sei Dank ist es eine sehr flexible Sportart. Die haben durch viele Regeländerungen das etwas fernsehtauglicher gemacht. Das war früher gab es diese Regeln mit Sperren und wo permanent gepfiffen worden ist. Wir mussten ja damals unter dem damaligen leider verstorbenen Sportchef Dieter Gruschwitz immer als Live-Reporter auch eine olympische Sportart praktisch benennen, um dabei sein zu können. Und ich habe mich dann für Hockey entschieden. Es kam später noch ein Langlauf hinzu, das hat aber andere Gründe gehabt, da musste ich einen Kollegen vertreten. Aber meine Wahl war Hockey und eine sehr erfolgreiche olympische Sportart, eine aus deutscher Sicht. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe es gemeinsam mit einem ehemaligen Nationalspieler gemacht, Philipp Krone, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Der war ja noch vor 3, 4 Jahren deutscher Rekordnationalspieler. Also ich habe die Pace gemacht und er hat die Expertisen geliefert bei den Zeitlupen. Und wir haben 4 Spiele gemeinsam gemacht. Also Peking 2008, dann London, dann Rio und dann Tokio. Das waren unsere 4 Olympischen. Und 2012, sage ich mal, haben wir, und betont wir, augenzwinkern auch Gold geholt in London, im Klassiker, im Endspiel gegen Holland. 12 Millionen Zuschauer beim Hockey. Das kann nur Olympia liefern.
So ist es. Und genau diese Olympischen, Paralympischen Spiele werden ja auch wahnsinnig von persönlichen und emotionalen Geschichten geprägt. Welcher olympische oder vielleicht auch paralympische Moment ist dir bis heute besonders im Gedächtnis geblieben?
Also wenn ich gefragt werde nach meiner Lieblingsveranstaltung, ich habe ja an 10 Weltmeisterschaften teilgenommen, ich glaube gleich ähnlich viel EM, 10 Olympische Spiele auf Winter sowie Sommer, dann muss ich Olympische Winterspiele in Lillehammer nennen, 1994. Das war für mich das großartigste Gesamtpaket, was ich je erlebt habe. Eine Bevölkerung, die komplett dahinter steht, begeistert, euphorisch, in einer Kleinstadt, die im kompletten Ausnahmezustand war. Wir haben dann so 30 Kilometer außerhalb gewohnt, in so Holzhütten, brusthoher Schnee. Wir hatten Langlaufskier an den Hütten, die mit den Langlaufskiern vorgefahren zum Haupthaus zum Frühstücken, mussten jeden Morgen bei minus 30 Grad erstmal die Scheibe des Autos enteisen. Das war so ein Spirit. Also ich habe ja, natürlich muss es auch in vielen anderen Ländern Großveranstaltungen geben, aber am liebsten wäre mir, wenn Winterspiele immer in Norwegen stattfinden würden, weil das so Spaß gemacht hat. Und das war, gab es kein eines Schlüsselerlebnis dort, aber diese gesamten 4 Wochen, die sind ein Traum gewesen.
Das, was du bei Norwegen schilderst, will ich jetzt doch nochmal auf den Fußball übertragen. Denn mit der Fußball-WM 2006 hatten wir ja auch so ein Ereignis in Deutschland, das uns tief bewegt hat, das Sommermärchen. Da hast du, glaube ich, damals das Eröffnungsspiel gegen Costa Rica kommentiert, als auch das bedauerliche Aus im Halbfinale. Wie hat diese WM 2006, dieses Sommermärchen, den deutschen Fußball verändert, aber auch unsere Gesamtgesellschaft?
Den Fußball weniger. Aber ich muss heute nur sagen, 20 Jahre später, ich war stolz darauf, in diesem Land zu leben, 2006. Das war nur positiv. Also es, dieser, auch diese Fähnchen hat nichts Nationalistisches. Es war so ein patriotisches Hochgefühl. Beckenbauer macht das gute Wetter an am Tag vorher. Nach dem Finale macht er das Licht wieder aus. War ein Ambiente und ganz wichtig, dass so viele, ist eine Weltmeisterschaft, dass so viele andere Kulturen und andere Nationen hier auch mal vorbeigeschaut haben und gewusst haben, hey, das sind ja nicht mehr die von früher, das ist ein richtig geiles Land, wie kann man hier feiern, Urlaub machen, Gastronomie ist inzwischen in Deutschland auch gut, war nicht immer der Fall, das ist ein tolles, es ist ein tolles Land geworden und fußballerisch hat das nicht viel verändert, weil nachher kam ja ein neuer Bundestrainer, also nach Jürgen Klinsmann kam ja Joachim Löw, der hat dann nach dem Turnier, sagen wir, den deutschen Fußball ein bisschen verändert. Das ist, sein Vorbild war ja immer Spanien und dieser deutsche Fußball ist, sagen wir, ein bisschen hübscher geworden, ja, auch zeitweise auch erfolgreich. Das war die Veränderung, aber das Land, dem Land hat das sehr, sehr gut getan und man wird ja oft angesprochen auf die ganzen Turniere, was mein Lieblingsturnier war, klar, mein erstes Turnier überhaupt war, zwar nicht als Kommentator, aber als Redakteur war Mexiko 86, das vergisst man nie, da geht ein Lebenstraum in Erfüllung, aber im Ranking ist Deutschland 2006 bei mir ganz, ganz weit vorne, weil wir als Kommentatoren und Journalisten eine fantastische Zeit hier erlebt haben im eigenen Land.
Also Deutschland ist sportbegeistert, nehme ich schon mal mit.
Das zeigt sich ja auch gut. Ja.
Ja, absolut. Und das zeigt sich ja nicht zuletzt jetzt auch in unseren drei Bewerberstädten und Regionen. Wir können Weltmeisterschaften, also behaupte ich mal, wir können auch Olympia. 70% der Menschen sind für die Spiele in unserem Land. Könnten mit Spielen in Deutschland auch wieder solche Emotionen neu aufkeimen?
Ja, und ich finde das... diese ganzen Abstimmungen da, ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern sowas gibt. Hat man in Frankreich abgestimmt oder Paris, das machen sie, oder hier haben sie es einfach gemacht. Die machen hier einfach. Ich muss einfach mal machen, das ist nicht diktatorisch, ist einfach, man kann nicht jeden fragen. Als ich in Paris war, privat vor ein paar Tagen, vor ein paar Jahren bei den Sommerspielen, da habe ich die ganze Zeit gesagt, diese Spiele, fantastisch. Da waren sogar die Kellner freundlich in Paris. Die hätten auch in Hamburg sein können. Und mit dieser tollen Kulisse, mit der Alster, mit den Gebäuden und warum nicht. Und dieses, gut, Hamburg hat das Einzige bisher abgelehnt, dieses Piefige, das hätte ich nicht gedacht bei Menschen, die eine Weltoffenheit ausstrahlen. Das geht in Hamburg ja voraus, aber deswegen, das Problem ist in der Gesellschaft, finde ich, dass wir zurzeit nur Risiken sehen und keine Chancen. Wir sehen die Wolken und sehen die Sonne nicht. Also das finde ich sehr, sehr negativ. Einfach mal machen. Paris, am Tag des normalen olympischen Marathons gab es hinterher noch einen Volksmarathon. Das war ein heilloses Chaos, aber dermaßen geil, da war so der Teufel los, das wäre gar nicht möglich gewesen, weil irgendwelche Behörden gesagt haben, nee, zwei Marathons am Tag machen wir nicht, da müssen wir ja drei Straßen sperren. Ja, da sperren wir mal drei Straßen, einfach mal machen. Also ich bin ein großer Befürworter von Olympischen Spielen in Deutschland. Die haben es ja bewiesen, immer. Ich meine, die EM... jetzt die letzte in Deutschland war auch nicht viel schlechter als das Sommermärchen, wobei das gesellschaftliche Klima schon ein bisschen angedockt ist. Ne? Aber wir können das. Und selbst die Olympischen Spiele 72 mit den Schattenseiten des Terroranschlags, das hat das Ganze entwertet. Aber bis dahin waren das fantastische Spiele. Also wir können das. Bitte machen.
Ist das das, was wir auch im Hinblick auf unsere Olympia-Bewerbung vielleicht von anderen Gastgebernationen lernen können, die du durch deine Kommentatorenreise schon kennenlernen durftest?
Na, wir müssen gar nicht so viel lernen, wir können es ja. Wir müssen einfach nur hinkriegen, dass die Bevölkerung nicht dauernd die Probleme sieht, sondern auch die Möglichkeiten. Ja? Das ist ja, daran krankt ja so vieles. Die Bürokratie ist ja nicht das Problem in Deutschland. Das Problem sind die Menschen, die mit den Paragraphen nicht umgehen können, dass sie nicht bereit sind zu denken, aha, hier ist ein Paragraph, was ist der Inhalt, darf ich links und rechts davon denken. Ja, sondern dieses treue Abarbeiten von altbismarckschen Traditionen. Wir sind ein bisschen weiter, finde ich. Sollten wir sein zumindest. Einfach mutiger sein, die Dinge in die Hand nehmen, einfach machen und nicht fragen. Das hört sich ein bisschen anarchistisch an, aber besser wär's.
Welche Geschichte könnten wir denn dabei erzählen? Also stell dir mal vor, wir hätten jetzt eine Eröffnungsfeier der Olympischen und Paralympischen Spiele in Deutschland. Wie würde deine Traumgeschichte dazu aussehen?
Also Paris hat es durch seine Infrastruktur nachgewiesen, wie man das machen kann. Ne? Mit der Eröffnungsfeier auf der Seine, mit allen Sehenswürdigkeiten. Ich würde einfach unsere kulturelle Vielfalt, ich würde keine Eröffnungsfeiern am zentralen Ort machen, ich würde nach Berlin gehen, ich würde nach München gehen, ich würde an kleine Orte gehen, auch den nördlichsten Punkt, wir gehen mal nach Helgoland, wir gehen mal nach Garmisch, wir gehen an die holländische Grenze, ja, oder wir gehen in den Osten, das ist Föderale, was ja nicht nur Vorteile hat, durch das Verkomplizieren von Maßnahmen, einfach mal zeigt, wie bunt, wie vielfältig, wie unterschiedlich wir aufgestellt sind. Das wäre meine Geschichte, die ich erzählen würde. Ja, und die haben mit dem Alten nichts mehr zu tun.
Nehmen wir jetzt mal an, kleines Gedankenspiel, Olympische und Paralympische Spiele kämen nach Deutschland und du dürftest dir aussuchen, welche Sportart du kommentieren dürftest. Also würdest noch mal eine Rückkehr ans Mikrofon wagen. Welche Sportart wäre das oder welche Sportarten?
Man müsste mich wieder einarbeiten. Natürlich würde ich wieder zum Hockey gehen. Fußball interessiert mich bei Olympia nicht. Das ist, überall sind die Besten. Da sind die Juniorenmannschaften oder die Drittbesten. Das finde ich immer irrelevant. Also Fußball nein, Hockey ja. Irgendeine neue Sportart, die eingeführt worden ist. Ich war begeistert zum Beispiel vom Bouldern. Also dieses Wettklettern.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich finde auch, dass man auch da ganz auch da mutig sein muss. Und Sport ist sehr traditionell in der Übermittlung. Also man müsste junge Generationen, ich finde es auch gut vom IOC, auch junge Sportarten einzuführen. Und gut, Breakdance, das weiß ich jetzt nicht, da würde ich Hüften jetzt nicht. Aber so Bouldern würde mich interessieren. Ich habe mich im Basketball neu verliebt, auch durch den WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft. Das ist auch ein toller Sport. Das würde ich ja machen. Eigentlich würde ich am liebsten die Eröffnungsfeier kommentieren an allen Orten, wo sie stattfindet. Weil das sind die einführenden Worte eines großen Ereignisses. Und in welchem Jahr wäre das? Ja, da wäre ich schon alt, aber das Gebiss hält noch. Ne?
Bela, wir sind damit auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank für das Gespräch und die interessanten Einblicke in deine Karriere und in deine Sportwelt. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Eine letzte Bitte habe ich aber noch an dich, Bela. Am Ende jeder Folge darf jeder Gast nämlich noch einen Song, ein Lied auf unserer Playlist ergänzen. Die findet ihr übrigens bei Spotify. Den Link gibt's in den Shownotes. Guckt gerne mal rein. In jeder Folge haben wir ein Motto, damit die Wahl ein bisschen einfacher fällt. Und diesmal natürlich passend zur laufenden Männer-Fußball-WM wüsste ich gerne, welchen Song du am liebsten als Torhymne hörst.
Ohne die deutsche Mannschaft jetzt, ne? Okay. Ich würde jetzt mal sagen, weil Amerika hat auch viele gute Seiten und nicht nur diese Phase wird vorbeigehen irgendwann. Es kommen vielleicht andere Menschen, die die Qualität dieses Landes auch den Stolz dieses Landes auch dokumentieren. Ich bin ein großer Bruce Springsteen-Fan, born in the USA.
Super, ich ergänze dann auch noch schnell meinen Song für eine Torhymne. Ich bleib ganz klassisch, man hört es auch in der Bundesliga in dem ein oder anderen Stadion. Ich nehme I'm Gonna Be 500 Miles von den Proclaimers.
Wunderbar.
Prima, das war die 19. Folge von Olympia in Deutschland, deinem Podcast rund um die deutsche Olympia-Bewerbung. Vielen herzlichen Dank, Bela, für deine Zeit und das sehr interessante Gespräch.
Danke auch.
Schön, dass ihr reingehört habt. In unserer nächsten Folge schauen wir auf das nächste Sportfest in Deutschland, denn die Finals stehen wieder an. Vom 23. bis 26. Juli wird dieses Jahr in Hannover in 23 Sportarten um die deutschen Meisterschaften gekämpft. Eine wahnsinnige Vielfalt an Disziplinen und urbanen Wettkampfstätten, haben wir wieder ein bisschen Olympia-Flair und das direkt vor der Haustür. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.